So, wir kommen heute zum vorletzten Abschnitt der Titus-Predigtreihe und auch da wieder zur Kernbotschaft vom Titusbrief. Ich lese uns gleich mal den Predigttext vor. Der ist heute über Titus 3, Vers 4 bis 8, aber ich lese wieder von Vers 1. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hatte er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ich bete nochmal. Vater, wenn wir auf dein Wort hören, ist es auch gut und nützlich für uns und auch die ganze Welt. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du ja, jetzt zu uns redest, wie wir es auch gerade gesungen haben. Und dass du durch deinen Geist dieses Werk der Erneuerung an uns ja, jetzt auch tust, immer mehr. Jetzt auch diese Predigt gebrauchst, Herr. Leite uns und zeig uns wieder die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus auf. Vielen Dank dir. Amen. Ihr kennt ja alle das Gleichnis von diesem einen Knecht, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Ja, ein Knecht, der hatte gigantisch viel Schulden, die er niemals hätte abzahlen können, in 10 Leben nicht. Hatte diese Schulden beim König und der König wollte ihn deswegen schon selbst einsperren lassen, die Familie verkaufen, aber der Knecht, der fleht dann zum König, sagt, bitte, bitte, ich versuch's irgendwie. Der König bekommt Mitleid und in seiner Güte sagt er zu dem Knecht, deine Schulden sind dir alle erlassen. Du musst nicht ins Gefängnis, deine Familie wird nicht verkauft, du musst mir nichts mehr zurückzahlen, alles erlassen. Der geht raus, hat nichts Besseres zu tun, als einen anderen Knecht findet, der ihm ein bisschen Geld schuldet, wirklich nur ein bisschen im Vergleich dazu, dass er das von dem gleich einfordert und als der es nicht zahlen konnte, den gleich ins Gefängnis wirft. Und als der König das mitkriegt, sagt er, du böser Knecht, hättest du es nicht genau so machen sollen wie ich, nachdem ich dir so viel Schuld erlassen habe, dass du jetzt auch so mit deinem Nächsten umgehst, so in Güte, in Barmherzigkeit. Das Gleichnis vom bösen Knecht, das hat Jesus ja erzählt, ist aber letztlich das, was auch hier im Titusbrief vorkommt. Das ist auch eigentlich so, ja, was den Titusbrief ganz gut zusammenfasst, weil wir hier das gleiche Prinzip haben. Wenn an uns so etwas Großes passiert ist wie die Erlösung und die Waschung der Wiedergeburt, die Erneuerung des Heiligen Geistes, all das, was hier im Text die Rede ist, wenn so etwas Großes an dir passiert ist, dann muss das Auswirkungen mit dir haben. Das ist letztlich die Aussage von diesem Abschnitt, was sich dann auch in diesem Gleichnis widerspiegelt. Ja, und deswegen, ich habe es für mich so überschrieben, diesen Titus 3, Vers 4 bis 8, die Erlösung und ihre Auswirkungen. Die Erlösung und ihre Auswirkungen. Ja, und wir schauen uns zuerst nochmal ganz kurz als Wiederholung nochmal den Vers 3 an, wo es um die Notwendigkeit der Erlösung geht. Dann kommt eigentlich so der erste Part von dem heutigen Predigttext. Das ist die Grundlage der Erlösung in Vers 4 und in Vers 5, dem ersten Teil. Dann im zweiten Teil von Vers 5 geht es um das Mittel der Erlösung. In Vers 6 und 7 um das Ziel der Erlösung und noch im letzten Vers um die Auswirkungen der Erlösung. Also in diesem Text hier die Notwendigkeit der Erlösung, die Grundlage der Erlösung, das Mittel der Erlösung, das Ziel und die Auswirkungen der Erlösung. Um all das geht es heute in diesem Predigttext. Wir haben hier in diesen 8 Versen eine Erinnerung daran, wie man als Christ Gott, als Kind Gottes zu seiner Ehre leben soll. Ja, und das Ganze gleich wieder gepaart mit einer Erinnerung an die Motivation dafür. Eine Motivation, wieso ich zur Ehre Gottes leben soll. Und diese Motivation hier ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Das ist letztlich genau das Gleiche wie in Kapitel 2, wie wir da schon gehört haben. Ja, wir haben hier in den ersten beiden Versen vom dritten Kapitel, haben wir uns beim letzten Mal angehört, haben wir letztlich das Pendant zu den ersten 10 Versen in Kapitel 2. Ja, dort ging es um Ermahnungen an Männer, Ermahnungen an Frauen und Ermahnungen an Sklaven. Beziehungsweise hier in Kapitel 3, in den ersten 2 Versen, eine Ermahnung an alle. Dann in unserem Kapitel jetzt, Vers 3 bis 7, haben wir letztlich das Gleiche wie in Kapitel 2, Vers 11 bis 14, nämlich wird uns das Evangelium vorgestellt als die Motivation, so zu leben. Und dann noch Vers 8, ist das Gleiche letztlich wie Kapitel 2, Vers 15, wo gesagt wird, gute Werke, die müssen eine Auswirkung auf dein Leben haben. Gute Werke müssen das Ergebnis des Evangeliums sein. Nicht die Grundlage, aber das Ergebnis. Und das war Gott und durch den Heiligen Geist, den Paulus, dann so wichtig, dass er es uns letztlich gleich zweimal in anderen Worten aufgeschrieben hat. Immer genau diese Grundlage. Wir haben das Evangelium als Motivation für alles und daraus soll aber was wirklich im Leben sichtbar werden. Das wird uns hier gleich zweimal, letztlich im ganzen Titusbrief, gesagt. Wir haben uns in der letzten Predigt die Verse 1 bis 3 angeschaut und haben hier eine allgemeine Erinnerung für alle Christen und haben uns schon den ersten Teil des Evangeliums angeschaut. Ja? Die Frage war in den ersten 2 Versen, wie soll ich als Christ leben? Und werden so ein paar Beispiele genannt. Ja, 7 Beispiele als, als was, wo es noch viel mehr gibt. Ja, 7, so diese Vollzahl, als Beispiele für noch mehr, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Zum Beispiel wurde genannt, wir sollen uns dem Staat unterordnen, gehorsam gegenüber Autoritäten sein, zu guten Werken bereit sein, nicht lästern, nicht streitsüchtig sein, sondern milde und allen Menschen gegenüber sanftmütig sein. Die Motivation dafür, so zu leben, was einem ja durchaus Nachteile bringen kann. Ja, wenn du so lebst, dann bringt es einem Nachteile gegenüber Leuten, die vielleicht betrügen und dadurch besser vorankommen. Oder die sich durchboxen oder sich immer gut präsentieren und vielleicht andere ein bisschen niedermachen, sodass sie gut dastehen. Oder vielleicht mal ein paar Euro verschwinden lassen und so weiter. Ja, die Motivation trotzdem, auch wenn es mir im Vergleich zu anderen Nachteile bringen kann, trotzdem so zu leben, die ist das Evangelium. Ja? Gottes Wort hat uns nämlich zu diesen 7 Aufforderungen aus Vers 1 und 2 7 Notwendigkeiten der Erlösung in Vers 3 gegenübergestellt. 7-mal, wieso haben wir es denn nötig, erlöst zu werden? In Kapitel 2 hatten wir auch das Evangelium als Grundlage dafür. Aber hier in Kapitel 3 fängt es jetzt mit unseren Sünden an, als Grundlage letztlich Notwendigkeit der Erlösung. Das war in Vers 2 jetzt nicht, in Kapitel 2 nicht angesprochen, unsere Sünden. Aber hier in Kapitel 3 beginnt es dann mit unseren Sünden. Und letztlich ist das Argument folgendes. Wir als Christen, wir sind nicht besser wie irgendjemand anderes, aber weil uns Gott erlöst hat, sollen wir gute Werke tun, um ihn zu repräsentieren. Ja, weil wir wurden ja beschrieben in Vers 3 als unverständlich, ungehorsam, verirrt, falschen Begierden und Lüsten dienend, in Bosheit und Neid lebend, gehasst und auch andere hassend. So sind wir Menschen. Das beschreibt uns. Auch noch uns hier teilweise als seine Gemeinde. Und deswegen haben wir eine große Notwendigkeit der Erlösung. Weil auf all diese Dinge steht der Zorn Gottes. Er hasst sie. Wir haben eine große Notwendigkeit der Erlösung, weil wir nicht besser sind wie andere. Aber hier wird auch eins gesagt, ganz klar. Ja, in Vers 3 heißt es, denn einst waren auch wir unverständig. Ja, das war mal so. Als Christ ist es nicht mehr in erster Linie so. Ja, man ist jetzt verständig, weil man Gott erkannt hat. Man gehorcht jetzt Gott, weil man ihn liebt. Man geht den richtigen Weg und ist nicht mehr verloren, weil Jesus der Weg zu Gott ist. Man lebt nicht mehr nur für sich, sondern für ihn. Man hasst nicht mehr, sondern man liebt selbst seine Feinde. Jetzt warum? Wie kann das passieren, dass aus solchen Menschen andere werden? Allein durch die Erlösung. Allein, dass Gott was an uns tut. Weil von uns aus passiert es nicht. Und wenn Gott so was Großes an uns getan hat, dann ist das Argument, dann kannst du es genauso in dieser Welt tun, um ihn zu repräsentieren, um zu zeigen, wie er ist und wie er an der Menschheit handelt, so sollen auch wir das zeigen. Und damit kommen wir zu dem ersten Punkt, die Grundlage der Erlösung, in Vers 4 und Vers 5a. Und die Grundlage ist letztlich Gott, nicht wir. Nicht wir sind die Grundlage unserer Erlösung, sondern Gott allein. Ich lese uns nochmal die Verse. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Die erste Grundlage, die uns hier genannt wird, ist Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit Gottes. Das ist die erste Grundlage der Erlösung. Der Kontrast zu Vers 3, der wird ganz schnell klar. Ja, es beginnt nämlich mit diesem göttlichen Aber. Ja, uns wird die Sünde vor Augen gestellt und dann heißt es als Aber. Und dann wird Gott beschrieben, dieses göttliche Aber. Ja, obwohl solche Menschen, wie jetzt hier in Vers 3 beschrieben, eigentlich nur Gottes Gericht verdient haben, erscheint Gott in Güte, mit Menschenliebe erscheint er und als ein Rettergott. So ist nur Gott, so ist niemand von uns, dass er trotz diesen Dingen seinen Feinden gegenüber in Güte, mit Menschenliebe und als Rettergott erscheint. Und in diesem Wort Güte, da merken wir schon eins ganz klar, was auch sonst die ganze Bibel sagt: Rettung kommt allein von Gott. Allein von Gott. Er ist die einzige Grundlage überhaupt. Ja, er hat nichts Gutes irgendwo in uns Menschen gesehen, das ihn dann zu dieser Rettung veranlasst hätte. Wir haben keine Vorleistung gebracht. Es ist alles aus Mitleid, aus Güte, ohne unseren Verdienst. Ist sogar eigentlich entgegen von unserem Verdienst. Ja, wir machen ja eigentlich letztlich genau das Gegenteil von dem, was wir sollten. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir Menschen keinen noch so kleinen Funken Gutes in uns haben oder Gott uns halt gerettet hätte, weil wir so den ersten Schritt, zumindest den ersten halben getan hätten und dann hat Gott voll alles gemacht. Nee, er hat nicht mal irgendeinen kleinen Funken Glaube bei uns gefunden. Gar nichts ist bei uns. Gar nichts. Das Gegenteil. Von uns aus sucht niemand Gott. Wir laufen sogar alle noch von ihm weg. Ja, können wir kurz in Römer 3 dazu aufschlagen. Ich lese uns Vers 10 bis 12, Römer 3. Es steht geschrieben, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir sind Gottes Feinde, die ihn nicht suchen. Nicht mal einen halben Schritt suchen wir ihn. Wir sind Feinde, die ihn hassen. Oh, wenn Gott nicht an uns wirkt, dann hassen wir ihn. Ja, lesen wir dann in Römer Kapitel 5. In Vers 6 zum Beispiel heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Oder Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Oder Vers 10, als wir noch Feinde waren, hat Gott uns mit sich versöhnt. Ja? Von uns aus ging niemals ein erster Schritt. Und deswegen von uns aus findet auch niemand zu Gott. Selbst wenn jemand, einfach weil niemand will, findet auch niemand zu Gott. Weil wirklich niemand will. Das heißt, was ist also der Grund, wenn trotzdem Menschen zu ihm finden? Wenn trotzdem Menschen gläubig werden? Es ist Gottes Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit. Dass er was in seiner Güte an uns tut, das ist der einzige Grund, wenn sowas passiert. Warum? In unserem Text heißt es, Gott ist ein Rettergott. Ja, das ist was dreimal im Titusbrief vorkommt, diese Wendung, dass er ein Rettergott ist. Ja, in Kapitel 1, 2 und 3 kommt es jeweils vor und jeweils heißt es im gleichen Vers oder in ein, zwei Versen danach, wird jeweils gesagt, Jesus, unser Retter. Ja, weil Jesus ist dieser Rettergott. In ihm ist diese Rettung da. Ohne ihn gibt es keine Rettung. Er ist dieser Rettergott. Und er ist nämlich auch hier gemeint, wenn es heißt, dass die Güte und die Menschenliebe Gottes erschienen ist. Christus ist nämlich erschienen. Er ist die Güte. Er ist die Menschenliebe Gottes. Er kam ja von Gott zu uns. Und nur in ihm lässt sich auch Gottes Güte finden. Nur in ihm ist auch Gottes Menschenliebe da. Ohne Christus kann Gott und will Gott dich auch niemals so lieben, wie es tut in Christus, weil er dich in deiner Sünde verabscheut. Und jeden Menschen verabscheut er in seiner Sünde. Ja, es ist so, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle in seiner allgemeinen Liebe. Zu allen Menschen und dieser Schöpfung hat Gott eine allgemeine Liebe. Das kann er trotzdem, trotz unseren Sünden. Ja, und deswegen tut er auch jedem Menschen Gutes, er versorgt, er gibt Freude, er gibt Leben, er gibt auch bestimmte äußerliche Ordnungen, dass wir überhaupt in unserer Sünde einigermaßen leben können und uns nicht alle gegenseitig auffressen. Das gibt Gott alles in seiner Liebe und Güte. Aber im vollsten Sinne des Wortes, Liebe, liebt Gott nur seine Kinder. Mit dieser Liebe liebt er nur seine Kinder, mit seiner speziellen Liebe, weil die ist nur in Christus. Weil da ist die Menschenliebe Gottes erschienen. Das heißt, wenn ich diese Menschenliebe Gottes ablehne, dann habe ich sie nicht, weil die ist in Christus erschienen. Außerhalb von Christus wird man Gottes Liebe niemals in diesem vollsten Sinne finden. Nur bei ihm ist Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Vergebung Gottes da. Gott ist also die Grundlage für die Errettung, nicht wir Menschen. Weil er gekommen ist und er in seiner Güte was an uns wirkt, mit seinem Mitleid. Was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, in Hesekiel 37. Alles ist tot, tote Knochen, ausgetrocknet. Da kann kein Leben mehr entstehen von sich aus. Außer Gott tut es. Außer Gott tut es. Ja, es ist nicht so, dass diese toten Knochen da irgendwie so ein Sehnen nach Gott und nach Leben gehabt hätten. Die sind tot, die können nichts tun. Ja, oder dass da vielleicht ein Finger sich doch geregt hätte, ja Gott, hier bitte. Und dann hat Gott was gemacht. Nee, die waren einfach tot. Gott tut den ersten Schritt und Gott tut jeden weiteren Schritt. Wir tun gar keinen. Er ist die Grundlage, weil alles von seiner Güte abhängt. Und nicht von uns. Aber jetzt wird hier noch eine zweite Grundlage genannt. Und zwar im negativen Sinn. Nicht unsere Werke. Ja, als die Güte, Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Jetzt, wie? Beziehungsweise wie nicht? Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Sondern eben nach seiner Barmherzigkeit. Die haben wir uns gerade schon angeschaut. Also die zweite Grundlage ist, nicht aus Werken. Ja, aber wir haben ja gerade gesehen, wie sind unsere Werke? Unverständlich, ungehorsam, in die Irre gehend, Begierden und Lüsten dienend und so weiter. Das sind unsere Werke und dadurch kommen wir sicherlich nicht zu Gott. Aber jetzt nehmen wir mal an, obwohl es eigentlich entgegen der Schrift ist. Aber nehmen wir mal an, es will trotzdem jemand Gott gefallen und zu Gott kommen und ihn lieben, all das. Nehmen wir das mal an. Jemand will das wirklich beim wahren Gott, nicht bei irgendeinem selbsterdachten Gott, da wollen es ja viele, aber nehmen wir mal an, beim wahren Gott will wirklich jemand ihm gefallen. Es würde nichts ändern. Weil selbst dann könnte er es nicht aus eigenen Werken, wie es ja heißt. Ja, Wir können einfach aus unseren guten Taten die Errettung von Gottes Zorn nicht bekommen. Weil das hätte ja alles, wie es hier heißt, in vollkommener Gerechtigkeit getan werden müssen. Komplette Gerechtigkeit. Und das kommt nicht von uns. Wir können nichts Gerechtes tun, weil wir nicht gut sind. Du kannst zu deiner Rettung also wirklich nichts beitragen. Sie kommt nicht aus uns, ist nicht mal von uns angestoßen worden, sondern kommt allein von Gott, sodass auch er alles Lob dafür bekommt und nicht wir. Er hatte einfach Mitleid mit uns. Güte, Barmherzigkeit, einfach Mitleid. So armselig sind wir, dass wir das brauchen. Wir brauchen Mitleid. Und deswegen haben wir auch nichts zu rühmen, aber wir können den rühmen, der barmherzig ist für seine große Gnade. Jetzt, wie passiert aber dann die Erlösung? Ja, wir haben gesehen, okay, Gott ist die Grundlage dafür, aber wie passiert es genau? Das ist der zweite Teil von Vers 5, das Mittel der Erlösung. Und das ist die Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Diese zwei Dinge sind das Mittel, wie wir denn erlöst werden auf Grundlage von Gott. Ich lese uns nochmal. Er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Es beginnt mit sondern. Also so kann es also trotzdem doch geschehen, nämlich durch Wiedergeburt und Erneuerung. Dieses Wort Wiedergeburt, das kommt ja in der Bibel ganz, ganz selten vor. Aber das, was dahinter steckt, was es eigentlich meint, das kommt dann trotzdem öfters vor. Ja, und es meint keine Reinkarnation oder sowas, sondern letztlich das, von was Hesekiel schon vielleicht am deutlichsten gesprochen hat im Alten Testament, in Hesekiel 36. Nur ein Kapitel vor diesen ausgetrockneten Knochen. In Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 heißt es, oder sagt Gott: Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wir haben hier die Verheißung der Reinigung und die Verheißung der Erneuerung. Von Gott kriegt man die hier zugesprochen. Ja, in Vers 25 heißt es, dass diese Reinigung durch Wasser kommt. Und meint, die Wiedergeburt, durch die Wiedergeburt bekommt man die Vergebung. Ja, die Sünden, die werden abgewaschen wie mit Wasser. Und dann heißt es aber in Vers 26 noch mehr: Man bekommt nicht nur, dass die Sünden abgewaschen werden, sondern man bekommt ein neues Herz als ja, neues Denken, Verstehen, Handeln und Fühlen. Das bekommt man von Gott. So, der ganze Mensch wird neu. Und Vers 27 noch mehr, man bekommt den Heiligen Geist, ja, der diese Erneuerung bewirkt, sodass man dann in seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen lebt. Dieses Wasser und das neue Herz, das ist jetzt hier nicht materiell zu verstehen, ja, sondern als, ja, eben als ein Bild. Dieses Wasser für die Reinigung und das Herz für unser Kontrollzentrum. Deswegen geht es dann hier auch nicht um Taufe oder irgendwas, was manche meinen, sondern ja, im Kontext wird gar nicht davon geredet. Und ja, man versteht ja auch dieses Herz dann eben nicht materiell und somit auch das Wasser nicht, sondern dieses Wasser, das wird mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Und so gebraucht es dann auch Jesus, der auf diese Stelle hier anspielt, in Johannes 3, in dieser Rede mit Nikodemus, als er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Sagt zum Nikodemus, ja, und wie? Und Jesus sagt, durch Wasser und Geist. Man spielt auf diese Stelle hier in Hesekiel 36 an, durch Wasser und Geist. Und auch hier geht es nirgends um die Taufe oder sowas, sondern das ist gleichzusetzen, dieses Wasser und der Geist. Ja, das ist eine grammatische Konstruktion, um das Ganze gleichzusetzen. Der Geist bewirkt die Wiedergeburt. Er ist wie dieses Wasser, das diese Reinigung bewirkt. Das tut der Heilige Geist an uns, wenn wir zu Christus gehören. Als die Folge der Wiedergeburt wird man jetzt also gereinigt und verändert. Ja, wie wenn man dreckig in eine Badewanne reinsitzt und dann sauber wieder rauskommt aus diesem Wasser. Die Wiedergeburt, das ist Gottes Handeln an uns Menschen, das uns von Grund auf neu macht. sodass wir dann erstmal überhaupt in der Lage sind, zu glauben, auf Christus zu vertrauen, umzukehren von unseren Sünden. All das, durch die Wiedergeburt, kommen wir erstmal überhaupt in die Lage, diese Dinge zu tun. Und dadurch als Folge dann wiederum Vergebung zu bekommen und so weiter, ein Kind Gottes zu werden. Ja, wir erhalten die Wiedergeburt nicht aufgrund unseres Glaubens, ja, sodass, also im Sinne von, ich glaube Gott und er schenkt mir dann die Wiedergeburt. Nee, dann hätte ich wieder den ersten Schritt gemacht. Nein, er schenkt die Wiedergeburt und aufgrund dessen kann ich überhaupt erst, ja, hat er mich so verändert, dass ich überhaupt erstmal den klaren Weg sehe und nicht mehr, ja, diesen verirrten Weg gehe. Sondern, dass ich dann glauben kann, da er mich in seine Familie jetzt reingeboren hat. Die Wiedergeburt ist das Mittel der Erlösung. Und auch, ja, die Veränderung, die dadurch kommt. Nämlich, dass ich dann Christus will, dass ich ihm glauben kann und so weiter. Das bewirkt die Wiedergeburt. Aber nicht nur die Wiedergeburt ist das Mittel, von dem Gott hier redet, sondern auch die Erneuerung des Heiligen Geistes in Vers 5. Ja, der Geist, er erneuert nämlich einen Christen als Folge der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist wirklich so, ja, in der jetzigen Zeit das Erste, was passiert, an der Rettung von einem Menschen. Und als Folge davon kommt dann die Erneuerung durch den Geist. Denn ich denke, dass hier die weitere Erneuerung eines Christen beschrieben wird, die dann im alltäglichen Leben stattfindet. Also das, was wir Heiligung nennen. Wie zum Beispiel in Römer 12, 2 beschrieben wird, ihr werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Also auch diese Erneuerung, so unser Denken erneuert wird. Und dadurch werden wir verwandelt werden. Also nicht nur die Erlösung, sondern auch die Heiligung ist Gottes Werk an uns. Ja, sehen wir da dran, das heißt, ihr werdet verwandelt. Das ist ein Passiv. Weil auch dieser Passiv zeigt, wir sind nicht in der Lage dazu. Nicht verwandelt euch als ein Imperativ. Nein, ihr werdet verwandelt werden. Es passiert an uns. Wir sehen hier also die Rechtfertigung, was dann auch aus der Wiedergeburt kommt, der Glauben folgt und dadurch rechtfertigt Gott uns dann auch. Diese Rechtfertigung und aber auch die Heiligung, diese Erneuerung des Geistes, das gehört zusammen bei der Rettung. Das ist letztlich ja, so ineinander verflochten. Wir bekommen keine Gerechtigkeit durch unsere Werke. Nur durch das Werk Jesu. Aber die Heiligung wird die Folge davon sein. Das ist letztlich, was dann später nachher noch auf Vers 8 sagt und was aber auch der ganze Titusbrief sagt, die Heiligung ist eine automatische Folge davon. Nicht, dass wir perfekt werden hier auf der Erde, aber wenn die Heiligung nicht da ist, dann hat das andere auch nicht stattgefunden. Weil das ist eine automatische Folge davon. Waschung und Erneuerung. Das zusammen ist also Gottes Mittel, wie er dich neu macht, sodass du in seine Familie reingehören kannst. Drittens, das Ziel der Erlösung, in Vers 6 und 7. Das Ziel ist das Erbe. Ich lese uns Vers 6 und 7. Den, also den Heiligen Geist, hat er, das ist Gott, durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit, jetzt kommen wir zum Grund, zum Ziel davon, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Gott hat über allen, die zu Christus gehören, den Heiligen Geist reichlich ausgegossen, damit wir Erben des ewigen Lebens würden. Das war sein Ziel mit der Rettung. Eine Rettung, die nach Barmherzigkeit geschieht, durch die Wiedergeburt und damit wir erben. Aber um Erbe zu sein, brauchen wir den Heiligen Geist. Warum? Wir sind irdisch, fleischlich, schwach, vergänglich und können dadurch niemals zu Gott kommen. Deswegen brauchen wir Gottes Geist, dass er uns verwandelt und so macht, dass wir wirklich auch zu Gott passen. Aber diesen Geist, den gibt Gott nur durch Jesus Christus, unseren Retter, heißt hier. Aber wenn wir zu Christus gehören, dann kriegen wir den Geist auch automatisch und zwar reichlich, heißt es hier. Nicht nur so ein bisschen drüber gesprenkelt, reichlich. Die volle Ladung, ganz eingetaucht in dieses Wasser des Geistes. Mehr Heiliger Geist geht also nicht. Wenn wir Christus haben, können wir nicht mehr Heiligen Geist haben. Das ganze Leben lang nicht. Ja, wir können eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist haben. Das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder. Eine besondere Erfüllung. Und wir sollen uns auch darin, wir sollen das Ganze auch erstreben. Aber deswegen haben wir, wenn wir sagen wir mal, so eine Erfüllung haben, haben wir nicht mehr Heiligen Geist, sondern der Geist wird nur mehr an uns. Ja? Weil in Christus ist die Fülle schon da, auch die Fülle des Geistes. Wir haben ihn reichlich, heißt es hier. Und dadurch kommt es dann, dass auch wir, dass Gott uns auch geistlich ansieht und wir dann zu ihm passen und auch von unserem geistlichen Vater erben dürfen. Aber was ist das für ein Erbe? Gehen wir nochmal in Römerbrief. Da wird auch von diesem Erbe gesprochen. In Römer 8, Vers 17 heißt es, wenn wir aber Kinder sind, Kinder Gottes, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind Miterben Christi. Wir erben das, was Christus erbt. Weil er ist unser geistlicher Bruder. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, heißt es im Hebräerbrief. Ja, er schämt sich nicht, dass wir seine Geschwister sind. Deswegen ist er ein Mensch geworden, dass er uns als seine Geschwister zu sich nimmt. Und wenn wir so adoptiert sind in diese Familie, sind wir auch Erben dieser Familie. Das heißt, ein Miterbe Jesu. Er hat letztlich durch das, dass er ein Mensch wurde, unser Bruder, sich mit uns auch vereinigt hat, hat es automatisch zur Folge, dass er sein Erbe teilen muss. Aber was erbt er denn? Was erbt Christus? Alles. Er erbt alles, deswegen, das reicht gut aus, dieses Erbe. Er erbt nämlich alles. Er lebt mit Psalm 2 oder sowas. Er erbt alles. Und da dürfen wir Miterbe sein. Aber ja, also Psalm 2 heißt zum Beispiel, er erbt die ganze Welt, alle Völker, Nationen. Das sehen wir, oder wir dürfen es glauben, ja. Aber wir sehen, es ist auch ein Erbe auf Hoffnung hin. Heißt in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Heißt es genauso, wir sind wiedergeboren auf Hoffnung hin, dass dieses Erbe für uns im Himmel aufbewahrt ist. Ja, letztlich genau die gleiche Thematik. Wiedergeboren auf Hoffnung hin. Es ist ein Erbe auf Hoffnung hin. Aber Hoffnung ist in der Bibel nichts irgendwie Ungewisses. Ja, ich hoffe mal, dass das da irgendwann nicht dann wirklich auch kriegt. Nein, es ist, Hoffnung ist in der Bibel eine Realität, die aber noch in der Zukunft liegt. Aber die jetzt schon Realität ist. Allerdings nur noch in der Zukunft liegt. Und das sehen wir auch daran. Hier heißt es, wenn ihr mal genau liest, in Vers 7, dass wir Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Hier steht nicht, dass wir irgendwann mal Erben des ewigen Lebens würden. Also irgendwo in der Zukunft, sondern wurden. Es ist schon Vergangenheit. Es ist in der Vergangenheit schon passiert und gilt jetzt. Wir wurden schon diese Erben, wenn wir in Christus sind. Also von dem her gilt auch ja, diese Hoffnung jetzt schon auf dieses Erbe. Wir haben jetzt schon dieses Erbe und trotzdem ist es ja, ein Erbe auf Hoffnung hin, das schon jetzt da ist, aber noch nicht ja, vollkommen sichtbar. Es ist ein häufiges Prinzip in der Bibel, dieses schon jetzt noch nicht. Wir haben schon jetzt was, aber noch nicht vollständig. Wir sind jetzt schon gerettet, aber noch nicht vollständig. Hier wird noch eine größere Rettung kommen. Schon jetzt noch nicht. Wir haben schon jetzt dieses Erbe, aber das wird noch mal viel gigantischer werden, weil es noch nicht vollkommen für uns sichtbar ist. Gottes Ziel, unsere Erlösung, ist also, uns mit einem herrlichen Erbe zu beschenken. So ist auch nur Gott. Okay? Wer nimmt noch mehr Leute in seine Familie auf, um das Erbe noch mehr teilen zu müssen? Aber Gott macht es. Er hat so viel, das reicht. Noch der letzte Punkt, die Auswirkung der Erlösung oder die Auswirkungen der Erlösung. Das sind nämlich gute Taten. Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wenn Gott also solch große Dinge an dir getan hat, und das Wort ist gewiss, heißt hier, ja, also das ist wirklich in Jesus so passiert, wenn er so viel getan hat, obwohl wir so verdorben sind, wie jeder andere Mensch, dann muss das Auswirkungen haben. Gott hat es mir geschenkt, vielleicht einem anderen hat es nicht geschenkt, mir hat es geschenkt. Das kann mich nicht kalt lassen. Wenn mich das kalt lässt, wenn es keine Auswirkungen in meinem Leben hat, dann ist es nicht passiert. Dann ist dieses große Geschenk mir noch nicht passiert. Warum? Wenn du nur aus Gnade gerettet bist und nicht aus deinen eigenen Verdiensten, also wenn du so ein gigantisches Geschenk bekommen hast, dann kannst du nicht einfach in deinen Sünden weiterleben, ja, auf deinen verkehrten Wegen gehen und so weiter. Deswegen die Aufforderung auf Grundlage des Evangeliums, dass man schon erlöst wurde, nicht um erlöst zu werden, aber dass man es schon erlöst wurde, ist die Aufforderung, bemühe dich um gute Werke und repräsentiere dadurch deinen Gott an dieser Welt. Handle so, wie letztlich Gott es tut. Er wirkt an jedem Menschen hier in dieser Welt, versorgt, tut Gutes an allen Bösen. Das heißt, und diese Menschen sind ja noch viel böser gegenüber Gott wie gegenüber uns. Und das heißt, auch wenn Menschen böse zu dir sind, handle so, wie Gott es tut, in Gnade, in Güte und tu gute Werke. Das ist eine Art der Verkündigung vom Wesen Gottes. Ja, es ist nicht unsere Hauptart, aber es ist eine Art, Gott zu verkündigen. Und weil es da dabei um Gottes Ehre geht, muss man auch fest darauf bestehen, dass das in der Gemeinde so gehandhabt wird. Fest darauf bestehen. Weil wenn man dies, heißt ja dann ganz zum Schluss, dieser letzte Vers, dieses Gute nützlich für die Menschen, wenn man dies alles, was wir jetzt in diesen 8 Versen gehört haben, wenn wir dies alles tun und verkündigen, dann ist das gut und nützlich für alle Menschen. Und Titus sollte fest darauf bestehen und sollte das predigen. Denn es ist nützlich für die ganze Menschheit. Warum? Das beste gute Werk, das wir tun können als Christen, ist nämlich das, was Titus tun sollte. Diese gute Botschaft verkündigen. Ja? Die Verkündigung der Erlösung. Wenn das... Das ist gut und nützlich für die Menschen. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Hier wird das Evangelium verkündigt und dann heißt es, tut es, tut die guten Werke, das ist gut und nützlich für die Menschen. Das beste Werk ist nämlich diese Verkündigung. Und wenn diese Verkündigung gepaart wird mit guten Werken, also sonstigen anderen guten Werken, dann ist es eine machtvolle Waffe. Das Evangelium durch einen wirklich vorbildhaften Lebensstil untermauert wird. Es ist eine wirksame Waffe, um das Evangelium auch zu verkündigen. Nochmal zum Schluss auf dieses Gleichnis von dem bösen Knecht zurückzukommen. Bei ihm hat sich gezeigt, dass er nicht würdig ist für diese Gnade. Und er hat sie letztlich nachher auch nicht bekommen. Der König hat ihn ins Gefängnis geworfen. Er hat diese Gnade nicht bekommen. Bei ihm hat sich gezeigt, dass er sie gar nicht verstanden hat, weil er völlig anders gelebt hat. Wenn es sich bei uns im Leben nicht zeigt, dann ist der Geist nicht reichlich da. Es wird sich niemals in Perfektion zeigen, aber es wird sich nach und nach zeigen, vielleicht in kleinen Schritten, aber es wird sich zeigen, dass der Geist da ist. Denn genau das, sage ich zusammenzufassen, sagt Gottes Wort hier. Halt dir diese herrliche Gnadenbotschaft vor Augen von deiner Erlösung und lebe dann dadurch zu Gottes Ehre, indem du das Evangelium von dem Rettergott verkündigst und es noch durch andere gute Werke unterstreichst. Das ist gut und nützlich für alle. Das ist der beste Beitrag, den wir dieser Welt tun können. Ich bete noch. Vater, da hilf du uns bitte dabei, diesen Beitrag in dieser Welt zu leisten und dich groß zu machen dabei. Nimm du bitte alle Menschenfurcht, aber auch all unsere bösen Begierden, die da sind, die das dann vielleicht auch wiederum zerstören wollen, unser Zeugnis. Und wirk da bitte in uns, dass du groß gemacht wirst durch uns. Amen.